Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, wir kennen auch das Gegenteil von Gebetserhörung. Wir laden ja immer wieder ein und sagen, bete, Gott hört. Und manchmal kennen wir auch das Gegenteil, da beten wir so oft zu unserem Vater im Himmel, wir beten, dass dieses oder jenes doch endlich geschehen möge. Wir beten, dass Familien, die kaputt sind, heil werden. Dass Familienangehörige oder Menschen, die uns lieb sind, zu Jesus finden. Wir beten, dass Gott Menschen bewahren möge. Heinz hat er ja beim Sturz bewahrt. Und manchmal kommt es dann doch ganz anders. Wie kommt das? Dann sind wir mit unserem Latein am Ende. Wir verzweifeln. Hört Gott denn wirklich? Geht mein Gebet denn weiter als hier bis zur Saaldecke? Hat Gott nicht versprochen, wenn wir beten, will er hören? Warum hört er nicht? Ja, es gibt Tiefen, die wir durchmachen, wo wir vielleicht schon Jahre, Jahrzehnte lang gebetet haben. Gott hat doch Verheißungen gegeben. Also soll er sich auch dazu stellen. Und wir dürfen doch so beten. Wir finden in den Psalmen immer wieder, dass Menschen beten und sich auf das berufen, was Gott gesagt hat. Herr, du hast gesagt. Und scheinbar hört Gott doch. Ist ja nicht so, dass wir nur die Erfahrung gemacht haben, dass Gott immer hört. Wenn wir um etwas beten, hat Gott ja drei Möglichkeiten. Das heißt, Gott hat unendlich viele Möglichkeiten. Aber wir, für uns hat er drei Möglichkeiten. Er kann Ja sagen, er kann Nein sagen. Und was kann er noch sagen?
Nichts.
Warte noch. Ja, Nein und Warte. Wir möchten ja so oft, wenn wir jemandem eine Nachricht schicken, anrufen oder E-Mail schicken oder WhatsApp, dass der sofort antwortet. Geht auch nicht immer. Gott sagt manchmal, warte noch. Noch ist die Zeit nicht reif. Und wir denken, er habe nicht gehört. Und dann klagen wir Gott an. Und allzu oft ist das auch verständlich. Aber besser, wir klagen es Gott, als dass wir das in uns hineinstopfen und nur den Nächsten klagen. Ich habe gebetet und Gott hat nicht gehört. Lieber dem Herrn selber klagen. Herr, wie lange willst du denn noch, soll ich denn noch warten? Wie lange lässt du mich denn noch auf diesem Wartegleis? Gott, ich verstehe dich nicht. Ein lieber Bruder hat mir mal in einer schweren Zeit einen Brief geschrieben. Er hat diese schwere Zeit überwunden, aber in diesem Brief schrieb er, wenn Gott tatsächlich herrscht und diese Herrschaft vom Sadismus bestimmt ist, dann hat man verloren. Dann wäre ich lieber einem blinden Schicksal ausgeliefert. Aber vor einem Gott, der gegen mich ist, gibt es kein Entkommen. Wer bin ich, dass ich mit Gott rechten will? Aber wer ist Gott, dass er sich an sein Wort bindet und es dann nicht hält? Diesen Gott klage ich folgender Verbrechen an. Untreue, Vertragsbruch. Schließlich gibt er seinen Kindern in der Bibel Verheißungen, die er nicht erfüllt. Willkürherrschaft, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Da ist einer so enttäuscht gewesen, der gebetet hat und Gott hat scheinbar nicht gehört. Er klagt ihn des Verbrechens gegen die Menschlichkeit an. Er klagt ihn an, Gott steht nicht zu seinem Wort. Und jetzt wollen wir da gar nicht drüber urteilen, sondern wollen Gott bitten, dass wir in so eine Situation gar nicht kommen. Was war geschehen? Eine große Enttäuschung, weil Gott scheinbar nicht gehört hat. Schläft Gott denn? Hört er denn überhaupt? Dürfen wir denn so mit Gott reden? Ich habe uns für heute einen Predigtext rausgesucht. Ich habe einen anderen genommen als diesen Predigertext, der vom Altwerden und Altsein spricht. Denn alt werden wir auch alleine. Das machen wir mal an anderer Stelle. Ich habe uns einen Predigtext rausgesucht, der uns eine ganz ähnliche Situation vor Augen malt. Aus dem Propheten Jesaja. Ich lese aus Kapitel 51 ab Vers 9. Da lässt Gott durch den Propheten sagen: wach auf, zieh Macht an, du Arm des Herrn. Wach auf wie vor Alters zu Anbeginn der Welt. Warst du es nicht, der Rahab zerhauen und den Drachen durchbohrt hat? Warst du es nicht, der das Meer austrocknete, die Wasser der großen Tiefe, der den Grund des Meeres zum Wege machte, dass die Erlösten hindurchgingen? So werden die Erlösten des Herrn heimkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Und ewige Freude wird auf ihrem Haupt sein, Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauern und Seufzen wird von ihnen fliehen. Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Und hast des Herrn vergessen, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgebreitet und die Erde gegründet hat, und hast dich ständig gefürchtet, den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers, als er sich vornahm, dich zu verderben? Wo ist nun der Grimm des Bedrängers? Der Gefangene wird eilends losgegeben, dass er nicht sterbe und begraben werde und dass er keinen Mangel an Brot habe. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer erregt, dass seine Wellen wüten, sein Name heißt Herr Zebaoth. Und ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen, auf dass ich den Himmel von Neuem ausbreite und die Erde gründe und zu Zion spreche: Du bist mein Volk. Wir befinden uns hier, also nicht hier lokal, sondern hier in dem Text, in einem ganz interessanten Teil der Heilsgeschichte, im Jesaja-Buch. Hintereinander kommen drei Weckrufe: Wach auf! Hier in unserem Abschnitt ist es ein lauter Gebetsruf der Gläubigen an Gott. Er soll aufwachen. Sie hatten den Eindruck, genau wie der Verfasser des Briefes, aus dem ich eingangs zitierte, dass Gott schläft oder zumindest nicht hört, wenn seine Leute beten. Sie kannten Gottes Verheißungen. Und bitte, es ist wichtig, dass wir Gottes Verheißungen kennen. Denn nur dann können wir uns darauf berufen, ne? Wenn wir Gottes Verheißungen nicht kennten, wie sollten wir beten? Wie sollten wir wissen, was sein Plan für diese Welt ist? Sie kannten Gottes Verheißungen. Sie wussten, was er ihnen zugesagt hat. Und jetzt nageln sie ihn darauf fest, dass das, was er verheißen hat, auch nun bald in Erfüllung zu gehen habe. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Die Gemeinde glaubt an seine Kraft und sie kennen seine Kraft aus der Geschichte der Rettung ihres Volkes aus Ägypten. Das wird alles erwähnt. Sie erinnern sich an das, was Gott kann, was er getan hat, an seine Taten. Er hat das Meer geteilt, dass sein Volk ungehindert hindurchziehen konnte. All das war ihnen bekannt. Und sie trauten Gott zu, dass er das kann. Mir hat mal jemand, da hatte ich auch so eine Krisenzeit im Glauben, hat mir jemand eine Postkarte geschickt. Ein Männchen, für die Hessen ein Männchen, ein Mann, ging durch die Wüste und hatte einen Regenschirm dabei. Und ganz am Horizont zog ein kleines Wölkchen auf und dann stand da, der wahre Gläubige nimmt einen Schirm mit, wenn er um Regen beten geht. Was war gemeint? Pass auf, worum du Gott bittest, er könnte es dir geben. Ja? Ich kann doch nicht beten und Gott gleichzeitig nicht zutrauen, dass das, worum ich ihn bitte, er auch tun kann. Deshalb schließt ja das Vater unser, was Jesus uns vor Augen malt, mit dem Dein ist das Reich und die Kraft. Ich traue dem Gott, an den ich mich wende, dem traue ich zu, dass er das kann. Wir beten oft und halten Gott vor, was wir alle nicht können. Herr, wir sind so wenige. Herr, unsere Kraft ist so. Herr, unsere Finanzen. Herr, unsere und so weiter. Und Gott sagt, ja und? Was willst du mir jetzt damit sagen? Ich kann. Margarete, wo ich dich da hinten sitzen sehe, weißt du noch, was an der Tür hing, wenn man von Haus Talblick ins Seminargebäude ging? Da hing so ein tönernes Schild. Aber Gott. Ja? Da bin ich oft durchgegangen, wenn ich resigniert war, und dann stand da, aber Gott. Der kann. Ich kann nicht. Aber Gott. Wach auf, wie du einst in der Geschichte eingegriffen und deinem Volk die Treue erwiesen hast, so tue es doch auch jetzt. Dein Arm ist doch nicht zu kurz, um zu helfen. Wir sehen, wir dürfen so beten, wir dürfen mit Gott so reden. Wir dürfen ihm das sagen und Gott antwortet tatsächlich. Er schläft nicht, sondern er antwortet, Verse 12 und 13, ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Und hast des Herrn vergessen, der dich gemacht hat? Und so weiter, dann wird die Schöpfung vor Augen gemalt, der Grimm des Bedrängers, als er sich vornahm, dich zu verbergen. Wo ist der Grimm? Gott antwortet. Er beginnt damit, dass er sich selber betont. Ich, zweimal, ich. Du kannst nicht. Ich kann. Deine Mittel reichen nicht. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Er kann. Ich. Er ist Tröster, Erquicker, Wiederaufrichter. Deshalb ist es bei ihm auch am besten geklagt. Und deshalb gibt es bei ihm alleine Trost. Und deshalb beginnt ja auch das Buch mit Tröstet, tröstet mein Volk ab Kapitel 40. Aber unser Trost kommt allein vom Herrn. Der kann trösten. Und das schönste Bild für Gottes Trost finden wir im letzten Buch der Bibel. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist doch schön. Gott selber, nicht irgendein Engel. Gott selber. Dann sitzen wir in seinem Schoß und dann trocknet er all die Tränen. Wie war das als Kind? Wir sind hingefallen, wir haben geheult. Was haben wir gerufen?
Mama.
Mama oder Papa. Da konnte uns keiner trösten, außer Mama oder Papa. Nicht Bruder, nicht Schwester, Mama oder Papa. Gott wird einmal der Vater, der Papa, all unsere Tränen abtrocknen. Tröstet, mein Freund. Meine Kinder, ihr dürft mit mir rechnen. Ich vergesse euch nicht, auf mich ist Verlass. vertraut mir. Alles, was euch bedroht, was euch terrorisiert, die Menschen, vor denen ihr euch fürchtet, sind alle sterblich wie Gras, das bald verwelkt. Aber ich bin ein ewiger Gott, ich bin der Schöpfer, der alles gemacht hat, was gemacht ist. Und wie klein machen wir Gott oft. Da trauen wir ihm gar nichts zu. Anstatt wir Glaubensschritte gehen, wir sehnen uns doch so oft danach, dass wir Gott wieder mehr erleben. Dann müssen wir Schritte im Glauben tun. Dann müssen wir gehen, weil er es gesagt hat. Sonst können wir ihn nicht erleben. Er segnet nicht unseren Unglauben. Macht er nicht. Aber wenn wir Schritte gehen, weil er es gesagt hat, das will er segnen. Ja? Glaubensschritte gehen in der festen Gewissheit, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Stattdessen bleiben wir auf der Stelle stehen und beschweren uns, dass nichts passiert. Vielleicht ist es ja mal an der Zeit, neue Wege zu gehen. Hier sitzen viele Jahrzehnte mit Jesus. Also wenn wir die jetzt zusammenzählten, wie viele Jahrzehnte hier schon Menschen mit Jesus unterwegs sind, das wären schon ein paar Jahrhunderte. Aber vielleicht erlauben wir dem Herrn, dass er uns noch neue Wege mal schickt. Ich soll das nicht immer sagen, aber ich war ja ein paar Jahre in Dortmund in der Gemeinde. Und da habe ich ganz oft den Satz gehört, das haben wir schon immer so gemacht. Und damit wurde alles, was im Ansatz anders war, totgeschlagen. Ich habe ihnen dann diesen Satz verboten. Aber dann waren sie ja nicht doof. Haben sie gesagt, das haben wir ja noch nie so gemacht. Ja? Anstatt man mal neue Wege geht, weil Gott es gesagt hat. Das heißt doch gar nicht, dass das, was bis dahin war, falsch war. Heißt es doch gar nicht. Aber vielleicht hat Gott manchmal für uns auch als Gemeinde Schritte zu gehen, die wir tun sollen im Glauben. Und im Glauben meint, indem wir auf ihn gucken, auf ihn vertrauen, auf seine Macht, nicht auf uns. Auf ihn. Das haben wir schon immer so gemacht, ist der typische Satz, der diese Haltung des Sitzenbleibens widerspiegelt. Das passt uns nicht, wir haben unsere Gewohnheiten, wir haben das schon immer so gemacht und daraus schließen wir oft, dass wir es auch weiterhin so machen müssen, anstatt auf das zu hören, was Gott uns sagt. Manchmal sagt er auch, macht weiter so. Gibt's auch. War ja gar nicht falsch. Waren doch auch Segensspuren. Wenn Mose am Roten Meer, als er von Gott beauftragt wurde, seinen Fuß ins Wasser zu setzen, gesagt hätte, Gott, das habe ich ja noch nie gemacht, dann wären die Ägypter über das Gottesvolk hergefallen. Das habe ich ja noch nie so gemacht. Ja, und dann machst du es halt jetzt. Jetzt. Ja. Aber er vertraute Gott. Wir auch? Fragezeichen. Wir haben uns so fürchterlich an Fragezeichen gewöhnt. Ne? Wenn irgendwo ein Fragezeichen steht, dann fordert das eine Antwort. Wir haben oft so vernünftige Argumente, warum wir dieses und jenes nicht machen können. Aber haben wir wirklich bei Gott gefragt? Trauen wir ihm wirklich zu, dass wenn wir auf sein Wort hingehen, er sich auch dazu stellen wird? Es ist bequemer, zu nörgeln und zu quengeln, dass nichts vorangeht und alles was Neues zu bremsen, damit ja immer alles beim Alten bleibt. Aber ich soll einen Glaubensschritt tun? Das kann Gott doch nicht meinen. Dann schiebe ich lieber Gott die Schuld in die Schuhe. Ne? Ist deine Gemeinde, kümmer du dich drum. Macht er ja auch. Aber er will das durch uns tun. Mit uns. Nicht an uns vorbei. Er sagt uns hier, an mir liegt es nicht. Ihr habt in mir, das formuliere ich mal als Frage, was haben wir in ihm? So eine fromme Frage. Alles. Ihr habt in mir alles. Alles, was ihr braucht. In mir liegen verborgen die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, hat Jesus gesagt. Also an ihm liegt es nicht. Woran dann? In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Gilt dieses Jesu-Wort heute nicht mehr? Doch, es gilt. Aber dann gilt es auch voll und ganz. Also, wenn er sagt, wir sollen hingehen, zu Jüngern machen, taufen und lehren, dann gilt das nicht, dass wir auf unsere Ängste hören, auch nicht auf unsere Ängste vor Neuem. Das gilt nicht. Denn er sagt, ich bin, bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Ich bin bei euch, komme, was da wolle. Ich bin bei euch. Ihr könnt's nicht. Ich aber durch euch. Bitte nehmt das ernst. Und auch Angst vor der Bedrohung gilt nicht. In unserem Predigtext gibt Gott die Zusage 14 bis 16. Der in Fesseln gekrümmte wird alsbald losgelassen werden und wird nicht hinsterben in die Grube. Und sein Brot wird ihm nicht mangeln. Denn ich bin Jahweh, dein Gott, der das Meer erregt und seine Wogen brausen. Jahweh, der Heerscharen, ist sein Name. Und ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und dich bedeckt mit dem Schatten meiner Hand, um die Himmel aufzuschlagen, die Erde zu gründen und zu zieren, zu sagen, was? Du bist mein Volk. Ami steht. Mein Volk. Darf Gott seinem Volk noch was sagen? Darf Gott seiner Gemeinde noch was sagen? Hat er noch Autorität? Nein, Gott, weißt du Gott, ich erkläre dir das mal, heute muss man das alles anders deuten. Wir sind so in der Nachpostmoderne, weißt du Gott, du hast es damals so gesagt, aber du lebst gar nicht in unserer Zeit. Also wir müssen dir das mal erklären. Nein, mein Volk. Und bitteschön, Jesus war nicht zu dusselig, sich klar und deutlich auszudrücken. Wir müssen Gott nicht erklären, wie man sich ausdrückt. Und jetzt kommt ein Wort, wo wir alle Spitze drin sind, Geduld. Ne, sind wir alle Experten drin. Geduld haben wir, ach Mensch, so viel. Was dem Menschenherz oft zu langsam geht, worauf wir immer wieder warten, ist in Gottes Zeitplan wie eine Sekunde. Warten. Hier ist mit den Gefangenen im Text wohl nicht eine Einzelperson gemeint, sondern das Kollektiv Israel in Babel. Gott hat durch sein Wort die Erde und die Welt geschaffen. Er spricht und es geschieht, er gebietet und es steht da. Wenn er etwas sagt, so geschieht's. Und hier sagt er, Ami, du bist mein Volk. Und das gilt genauso, es ist unverbrüchlich Gottes Wort. Und Gott stellt sich dazu. Bist du sein Kind? Hast du es erfahren, dass er dir begegnet ist, der gekreuzigte und auferstandene Herr, dich in die Arme geschlossen hat und zu dir gesagt hat, Ami, du bist mein Kind? Hast du es erlebt, dass Jesus der lebendige Gott ist? Dass er dich und die Welt und einfach alles geschaffen hat? Erdacht hat, einen Plan gemacht hat mit deinem Leben? Wir sind ja nicht so hoppla einfach da, ohne Plan. Also ich bin manchmal ein bisschen planlos, aber Gott hat für unser Leben einen Plan. Er hat sich doch was gedacht. Weißt du das, dann darfst du sicher sein, er sorgt für dich. Du bist sein für Zeit und Ewigkeit und nichts mehr kann dich aus der Hand Gottes rausreißen. Glaubst du ihm das? Fragezeichen. Oder setzt du immer noch deinen Verstand gegen die Zusage Gottes? Wir lernen ja als Kinder schon, dass wir immer vernünftig sein sollen. Wie oft hat meine Mutter mir gesagt, meine Güte, kannst du nicht mal vernünftig werden? Bin ich bis heute nicht geworden. Was meint sie mit dem Verstand, die Dinge deuten, ja? Alles berechnen, alles nachvollziehen können? Das ging mir immer so gegen den Strich, deshalb habe ich immer meine Beton 5 in Mathematik gehabt, ne? Wenn man alles berechnen und statisch und so. Aber wenn ich mit Verstand rangehe, nur mit dem Verstand, das wäre kein Vertrauen. Gehe den Weg, den er dir zeigt, liebe evangelische Gemeinschaft Köln. Dann wirst du seine Herrlichkeit erfahren. Dann wirst du sehen, wo Gott sein Wort schenkt, da geschehen auch seine Heilstaten. Denn sein Wort kommt nicht leer zurück. Wenn wir sein Wort ersetzen durch Wischi-Waschi, fromme Tipps, Frömmigkeit, steht nicht in der Bibel, unsere Art und Weise, Glauben zu leben, das ist nicht der Maßstab. Sondern was er gesagt hat, sein Wort. Oder vielleicht hast du auch noch nie wirklich erfahren, dass du sein Kind bist. Dann sag ihm das, mach dich auf, suche ihn, er will sich von dir finden lassen. Im nachfolgenden Text, den haben wir jetzt hier nicht mehr, da finden wir nämlich genau das, diesen Aufruf, mach dich auf. Die beten, wach auf und Gott sagt, und du mach dich auf. Bleib nicht sitzen, mach dich auf. Aufstehen, da muss man, muss man sich erstmal erheben. Ja, ich gehe jetzt auf die 50 zu. Wenn ich einmal unten bin, mir die Schuhe zuzubinden, da überlege ich jetzt auch schon, ich bin einmal unten, was kann ich noch machen, bevor man wieder hochkommt. Mach dich auf, das braucht manchmal Energie. Ja, diesmal sagte ich ja schon, es ist eine Aufforderung, die Gott an dein Volk richtet. Mach dich auf, guck nicht auf die Umstände, sondern guck auf mich, glaub mir doch. Wir sehen also, Glaube ist nicht Opium fürs Volk, es geht nicht um Einschläferung, sondern um Erweckung. Glaube lullt nicht ein, sondern es ist wie Dynamit, das Wort Gottes. Dynamis. Dynamit, wenn das unter eurem Stuhl zünde, da bleibt keiner sitzen. Dann stehen wir auf. Und die beginnt hier, wo wir Jesus ernst nehmen, da beginnt Erweckung, wo wir Glaubensschritte gehen. Und wie wäre das, wenn wir uns das mal für die Woche vornehmen? etwas, was Gott uns schon lange sagt, dass wir diesen Schritt auch mal tun. Jeder mal für sich selber. Um dann zu erfahren, Gott steht dazu. Auch wenn alle Umstände sagen, geht nicht. Gott sagt, geh. Es beginnt, wo wir Jesus ernst nehmen, wo wir Glaubensschritte gehen, wo wir Buße tun über unseren Kleinglauben. Da beginnt Erweckung. Warum war Jerusalem in einem Rauschzustand? Warum war es gelähmt? Weil es sich im Ungehorsam von Gott abgewendet hatte. Ja? Kann es sein, dass wir uns an vielen Stellen von Gott abgewendet haben? Wir bekennen zwar, er ist der Herr, aber zu sagen hat er schon lange nichts mehr. Dass wir berauscht sind, dass wir eingeschläfert, eingelullt sind, weil wir Gott ungehorsam sind, das ist keine Privatsache, darf ich das mal so deutlich sagen. Die Sünde, das bewusste Abwenden von Gott in deinem persönlichen Leben hat auch Auswirkungen auf die Gemeinde. Wenn ein Glied krank ist, leiden alle anderen mit. Und deshalb lasst uns das neu ernst nehmen. Nicht, dass wir Gott anklagen, dass es uns so schlecht geht oder dass wir bestenfalls in der Gemeinde stagnieren. Sondern lasst uns neu fragen, Herr, wo stehe ich deinem Wirken im Weg? Gott ist ein mächtiger Gott. Jesus Christus, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und deshalb haben wir im 52. Kapitel, das ist nach diesem 51., ja, das ist eine Binsenweisheit, also in dem Kapitel danach steht nochmal ein Weckruf. Da heißt es, wache auf! Jetzt aber die Gemeinde, wache auf, kleide dich, Zion, in deine Macht. Kleide dich, Gemeinde, in deine Macht. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn hinfort wird kein Unbeschnittener und kein Unreiner in dich eintreten. Schüttle den Staub von dir ab, stehe auf, setz dich hin. Jerusalem, mache dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Stehe auf, setz dich hin. Stehe auf, setz dich hin. Die Zeit der Macht und Kraftlosigkeit ist vorbei. Jesus Christus ist der Sieger von Golgatha. Nimm ihn ernst. Schau nicht auf deine Möglichkeiten. Mein ist das Gold, spricht der Herr. Wir sehen, Gott steht zu seinem Wort, er schläft nicht. Wenn einer schläft, dann sind wir es. Er steht zu seinem Wort. Aber wir haben uns immer wieder davon abgewendet. Wir sind kleingläubig und trotzdem will Gott sein Reich durch uns bauen. Das ist erstaunlich, ne? Ja? Und er steht zu seinem Wort. Das ist sicher. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Wort so zuverlässig ist, weil du es bist, der es sagt. Herr, und wir sind so kleinlaut geworden, weil wir auf dich gar nicht mehr vertrauen. Du sagst etwas und wir nicken mit dem Kopf und machen es dann doch nicht. Schenk doch Erweckung, Herr, dass wir dich ernst nehmen, wenn du etwas sagst, dass wir es auch tun, weil du es gesagt hast. Und schenk doch, dass wir das in dieser Woche jetzt einmal tun, neu wieder tun. Jedem von uns hast du sicherlich so ein Wort gegeben, wo du einen Glaubensschritt erwartest. Und dann schenk doch, Herr, dass wir diesen Schritt in deinem Namen gehen, weil du dahinter stehst. Dass wir dir vertrauen. Und dann sind wir gespannt, wie du es auch hinausführen wirst. Mach uns wach, lieber Herr. Hol uns aus dem Schlaf. Und danke, dass du uns noch für würdig erachtest, zu uns zu reden. Könntest ja auch schweigen. Könntest ja auch sagen, ihr hört sowieso nicht. Aber du hältst fest, wir sind dein Volk. Und du willst durch deine Gemeinde in dieser Welt dein Reich andeuten, aufrichten. Danke, dass du der Herr bist in alle Ewigkeit. Segne uns miteinander. Amen.